Befiehl Yahweh deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Und jetzt freue ich mich auf den Dienst von unserem lieben Rainer.
Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Guten Morgen uns allen. Und ich freue mich, in so viele Gesichter schauen zu können. Es ist ziemlich voll. Und ich grüße auch die Geschwister am Telefon. Und ich möchte zu Beginn kurz beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass wir uns versammeln dürfen unter deinem Wort. Du bist das Wort selbst, du hast Wohnung genommen in uns. Möchtest du jetzt reden zu uns und bewirk du uns in uns auch das Hören. Du musst uns bereit machen, auch zum Hören. Und dazu schenk jetzt deine Gnade. Amen. Amen. Der Manu hat das Thema genannt. Und über dieses Thema habe ich immer wieder mal, also fast nicht genannt, dem Herrn anbefohlen ist das Thema. Über dieses Thema habe ich immer wieder nachdenken müssen. Dem Herrn anbefohlen. Wenn wir in der Gebetsgemeinschaft beten oder auch persönlich beten, dann beten wir meistens, dass wir Glaubensgeschwister oder Familienangehörige dem Herrn anbefehlen. Wir legen es dem Herrn hin. Wir kennen diese Formulierungen, die uns immer wieder auch dazu bewegen, dem Herrn die Dinge zu übergeben. Und es ist ein großes Vorrecht, ein Gnadengeschenk, und auch ein wunderbarer Trost, den wir haben dürfen, wenn wir Menschen unserem Herrn anbefehlen dürfen und können. Vor allem, weil wir wissen, dass dieser Herr dem Wesen nach Liebe ist. Wenn wir jemanden kennen, dem wir nicht vertrauen würden, dann würden wir ihm nichts anbefehlen und ihm auch nichts anvertrauen. Aber bei unserem Herrn ist das etwas anderes. Er offenbart sich als die Liebe. Und so befehlen wir ihm die Dinge und die Menschen von Herzen gerne an. Doch genauer unterstellen wir uns und auch die Geschwister, die wir ihm anbefehlen, seinem Gnadenwirken. Und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Wir hatten das in der Bibelstunde, wo die Brüder der Gemeinde in Antiochien genau das getan haben. In Apostelgeschichte 15, Vers 40. Da geht es um den Paulus, der sich den Silas auswählt und es geht darum, dass sich beide dann auf eine Missionsreise begeben. Und dann heißt es von den Brüdern der Gemeinde in Antiochien eben der Gnade Gottes anbefohlen. Und bei Petrus habe ich auch eine Bibelstelle gefunden, in der er die Gläubigen ermuntert, weil sie um des Namens Christi willen geschmäht und bedrängt werden. In 1. Petrus 4, Vers 19, so mögen denn die, welche nach Gottes Willen leiden, dem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen und dabei tun, was recht ist. Aber ich denke, nicht nur in Gebeten äußern wir diesen Gedanken, sondern wir sprechen ihn auch manchmal aus, wenn wir uns begrüßen oder wenn wir uns verabschieden, dann sagen wir, Gott befohlen oder dem Herrn befohlen oder seiner Gnade anbefohlen als Gruß und als Segen. Und es ist ja auch ein großer Segen, diesem Herrn und Heiland anbefohlen zu sein. Und da kam mir die Frage in den Sinn, können wir Gott überhaupt etwas befehlen? Befehlen, anbefehlen, das steckt ja da drin, dem Deutschen nach. Oder müssen wir ihn auf etwas aufmerksam machen, dass er an uns denkt? Was bedeutet es eigentlich, wenn wir uns ihm anbefehlen und was meinen wir damit? Würde sich was ändern, wenn wir das nicht tun würden, wenn wir uns ihm nicht anbefehlen würden? Würde sich dann etwas ändern? Ich habe mich gefragt, gibt es Dinge, die wir ihm nicht anbefehlen wollen? Ich denke, das gibt es, dass wir uns manchmal ihm nicht anbefehlen. Immer dann, wenn wir Dinge tun wollen, aus unserem Fleisch heraus, wo wir genau wissen, dass der Herr damit dass es mit seinem Willen nicht übereinstimmt. Also, würde sich was ändern, wenn wir uns ihm nicht anbefehlen? Oder sind wir nicht immer in seiner Hand? Uns kann doch nichts von seiner Liebe scheiden. Und es bezeugt uns ja der Apostel Paulus im Römerbrief so eindrücklich. Und wir kennen diese Verse. Ich möchte sie trotzdem lesen, denn wir sollten sie auswendig können. Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss und überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und diese Wahrheit, die darf fest in unsere Herzen eingeprägt sein, und nicht soll uns diese Gewissheit schmälern. Es ist ja eine Zusage Gottes. Würde sich daran etwas ändern, wenn wir uns ihm nicht anbefehlen würden? In diesen Versen ist ja von Gegenwärtigem und Zukünftigem die Rede und ich denke, so passt das Thema sehr gut zum Jahreswechsel. Dem Herrn anbefohlen sein. Und deshalb kann man rückwärts blickend über das Jahr 2023 dieses Thema stellen. Ja, ich war dem Herrn anbefohlen im vergangenen Jahr und auch vorwärts blickend auf das neue Jahr 2024. Ich bin dem Herrn anbefohlen. Und das dürfen wir schon einmal mitnehmen und festhalten. Wir sind dem Herrn anbefohlen. Und wenn wir jetzt die Bibelstellen anschauen, in denen von Anbefehlen die Rede ist, dann hat das Wort im Grundtext mit Befehlen nichts zu tun. Also dem Deutschen nach steckt das Wort zwar drin, anbefehlen, aber dem Grundtext nach nicht. Also Gott etwas zu befehlen, scheidet damit völlig aus. Denn er handelt ja nach seinem Vorsatz. Und da kann kein Geschöpf mitbestimmen. Wenn wir jedoch trotzdem meinten, jemanden etwas befehlen zu müssen, dann doch eher unsere Seele, uns selbst, wir, die wir immer wieder betrübt und niedergedrückt sind. Und die geistlichen Wahrheiten, ja gerade auch seelisch, in unserem Empfinden kaum oder nicht fassen können. Die Seele kann es eben nicht fassen, was die Wahrheiten des Geistes sind. Und deshalb kommen wir auch immer wieder ins Zweifeln. Und da kann es durchaus sein, dass man nach Psalm 37, Vers 5 den Weg eben dem Herrn anbefehlen muss, der Seele auch sagen muss, befiehl du dich selbst dem Herrn und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Hier fordert David auf, deinen Weg dem Herrn anzubefehlen und es ist vielmehr ein Abwälzen. Ein Abwälzen der Lasten, die diesen Weg beschwerlich machen. Es geht darum, die Stolpersteine und die Hürden, die diesen Weg säumen oder verhindern, blockieren, auf ihn abzuwälzen. Deinen Weg hat dir der Herr anbefohlen. Er hat ihn dir zugemessen und er hat ihn dir zugeordnet. Und weil du weißt, wer deinen Weg für dich geplant hat, kannst du ihm wiederum deinen, und in Klammern, es ist sein Weg mit dir, zurück anvertrauen. Er möchte sich darum kümmern, er hat doch längst alles getragen. Du schaffst es nicht aus eigener Kraft, also vertraue ihm. Und diese Erfahrung müssen wir immer wieder selber machen. Immer wieder selber mit der eigenen Kraft ans Ende kommen, damit er wirken kann, damit wir ihm wieder alles bewusst überlassen, alles, was er sowieso in seiner Hand hält. Und somit ist das dem Herrn anbefehlen, ihm anvertrauen unsererseits ein Zeugnis dieses Vertrauens ihm gegenüber. Und dieses Vertrauen wirkt er ja auch in uns, dass er unseren Weg richtig geplant hat und wir finden damit ein Ja zu seinen Wegen. Vor allem der zukünftigen Wege, die noch vor uns liegen, die wir nicht sehen, die verdeckt sind Und keiner weiß von uns, außer der Herr, was auf uns zukommt oder was die nahe Zukunft bringen wird. Und ich denke, das ist auch gut so. Und dem entgegen wollen Menschen aber gerne wissen, was auf sie zukommt. Der Manu hat es angesprochen, man kann es auch verdrängen, man will die Zukunft nicht wissen. Manche, die die Zukunft wissen wollen, bedienen sich eben entsprechender Mittel. Es gibt gerade zum Jahreswechsel entsprechende Techniken und Praktiken, die da die Menschen anwenden, Horoskope, Pendeln, Glückskekse und vieles mehr. Da bietet die Welt einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, sich die Zukunft voraussagen zu lassen. Und das ist gerade auch so eine gewisse Tradition zum Jahreswechsel. Aber eigentlich suchen sie Ruhe und Geborgenheit. Sie suchen Sicherheit. Ja? Nicht wissen ist Unsicherheit. Wie geht's doch den Menschen so ganz anders, die Gott kennen, die in ihm Ruhe finden und die wissen, dass die Zukunft in seiner Hand liegt? Ich möchte hierzu zwei Bibelstellen lesen. In Jesaja 45, Vers 11 habe ich eine gefunden, in der der Herr seinem Volk Israel zuspricht. So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasset mir anbefohlen sein. Und im Psalm 31, die Verse 15 und 16. Aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich habe gesagt, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Ja, ihr Lieben, das ist doch eine wunderbare Zusage, eine tröstende Ermunterung für eine aus menschlicher Sicht unsichere und ungewisse Zukunft. Aus der Perspektive Gottes aber ist es überhaupt kein Problem. Für ihn liegen die Zeiten offen, da wie ein Buch. Und er sagt mit diesen Versen eigentlich ganz einfach, schlicht und einfach, vertraue mir, überlasse es mir, ich mache das. Und all diese Gedanken finden wir in dem griechischen Wort, das im Grundtext steht und mit Anbefehlen übersetzt wird. Eigentlich sind es zwei Wörter, Paratitemi und Paradidömi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber im Sprachschlüssel der Elberfelder Studienbibel kommt die Bedeutung dieser Verse eben zum Vorschein. Sie beinhalten den Sinn von abgeben, übergeben, überlassen, weitergeben, abwälzen, anheimstellen, anbefehlen, wie es in vielen Übersetzungen eben verwendet wird, anvertrauen, vorlegen, hinlegen. Ich lege ab und lege es ihm hin. Steckt alles in diesen Versen mit drinnen. Und dass ihm alles unterstellt ist, auch die Zeit und die Zukunft, und er alles in seiner Hand hat, das wollen wir uns jetzt in drei Punkten einmal näher anschauen. Ich habe drei Punkte. Erstens die ablaufende Zeit als erste Schöpfungsordnung Gottes. Zweitens die geistliche Schöpfungsordnung in Christus. Und drittens unser Leben in der von Gott vorherbestimmten Zeit. Ich komme zum ersten Punkt, die ablaufende Zeit als Schöpfungsordnung Gottes. Und es ist ja heute der letzte Tag eines Jahres und ich denke, viele stellen sich diese Frage, wo ist nur die Zeit geblieben? Und kommt es nur mir so vor, dass die Zeit schnell vorübergeht? Also ist es eine subjektive Wahrnehmung, dass die Zeit schnell vergeht oder vergeht sie objektiv tatsächlich schneller? Wer weiß. Oder vielleicht hängt das auch mit dem Älterwerden zusammen, dass man sich als Kind einfach keine Gedanken über die Zeit macht. Also ich zumindest habe mir über die Zeit als Kind nie Gedanken gemacht. Ich habe nur gemerkt, wenn die Schule wieder anfängt, dass die Ferien viel zu kurz waren. Aber sonst habe ich mir als Kind nicht groß Gedanken über die Zeit gemacht. Ja, und so läuft aber die ablaufende Zeit, also der Chronos, die Chronologie, unaufhaltsam ab. Kein Geschöpf kann da was ändern. Es ist von uns nicht beeinflussbar. Denn alles Geschaffene und damit ja auch wir selbst sind ja in die Zeit hineingeschaffen. Und somit sind wir in die Zeit eingeschlossen. Die Zeit ist wie eine Klammer, die eben alles in sich einschließt und zusammenhält. Und da kann auch keiner ausbrechen. Da kommt auch keiner von sich aus heraus. Das ist eine Realität, eine Schöpfung, die dem Willen Gottes entspricht. Er wollte das so und er hat diese Gesetzmäßigkeit der Zeit, der ablaufenden Zeit, so gesetzt. Und damit der Mensch sich darin zurechtfindet, sind ihm Hilfen gegeben. Davon lesen wir in 1. Mose 1,14. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und mit diesen von Gott in die Schöpfung hineingelegten Hilfen kann eben der Mensch nun Zeiten bestimmen und berechnen. So entspricht auch heute der letzte Tag des Jahres 2023 dieser Schöpfungsordnung Gottes. Und dieser Tag erinnert uns geradezu daran, dass Gott die Zeit in dieser ersten Schöpfungsordnung genial geordnet hat. Wenn wir daran denken, wie dieses Uhrwerk Gottes läuft und der Mensch kann es nicht durch seine Beeinflussung und durch seinen Eigenwillen zunichte machen. Damit geht ein Jahr zu Ende und ein neues Jahr fängt an. Und bei uns ist das nach dem gregorianischen Kalender eben der 31. Dezember. Nun kann man so einen Jahreswechsel feiern, wie die Welt ihn feiert, mit viel Raketen und Knallern. Bällen, Partys und dem ganzen Ausgelassenen drumherum. Wir kriegen das vielleicht manchmal mit, wie das abläuft in der Welt. So kann man diesen Tag feiern. Dieses Feuerwerk und auch dieser Feiertag wird in der Welt Silvester genannt. Da habe ich mal geschaut, wo kommt denn der Name überhaupt her? Er geht zurück auf einen gleichnamigen Heiligen aus dem Jahr 314. Es war nämlich ein Papst, Silvester I., der war in Rom. Und er ist verstorben am 31. Dezember 335. Und ihm zu Ehren wurde dieser Tag eben dann so genannt. Deswegen Silvester, der letzte Tag, der 31.12. Dann gibt es Silvesterbräuche. Wir hier in Europa, das geht weit zurück bis ins Mittelalter, das eben mit viel Lärm und Lichtern, also diese Raketen, diese Knaller, hat man eben diese Geister vertreiben wollen aus dem alten Jahr oder mit Freude das neue Jahr begrüßen wollen. Diese Traditionen sind eben immer noch vorhanden. Das Zukunftsvorhersagen habe ich ja kurz erwähnt. Und das alles gehört zu diesem Brauch Silvester. Das sind jetzt nur ein paar Striche, mit denen ich das skizziert habe. Diese Traditionen und Bräuche, die prägen die westliche Welt. In anderen Religionen wird der Jahreswechsel an ganz anderen Tagen gefeiert. China zum Beispiel feiert Neujahr nach dem chinesischen Mondkalender. Also die orientieren sich an diesem Licht, das Gott in die Schöpfungsordnung gesetzt hat. Es ist ja nur entliehenes Licht. Der Mond wird ja von der Sonne angestrahlt. Aber China richtet sich nach diesem Mondkalender und da ist der Jahreswechsel zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Irgendwann in diesen 4 Wochen ist eben der erste Neumond und das ist dann der Jahreswechsel in China. In muslimischen Ländern findet der Jahreswechsel im April statt. Und da gibt es noch eine ganze weitere Reihe von Ländern, in denen eben der Jahreswechsel in einem anderen Monat stattfindet. In diesen Ländern ist also der 31.12. und der 1.1. ganz normale Tage. Auch in Israel finden wir einen anderen Monat, was den Jahreswechsel betrifft. Dem jüdischen Kalender nach feiert Israel den Jahreswechsel in einem Monat. Wer weiß das vielleicht? Und was ist das für ein Monat? Nee? Ja, im September. Im September findet der Jahreswechsel in Israel statt, nach dem jüdischen Kalender. Dieses Jahr war es der 15. September und es hat 2 Tage gedauert, diese Feierlichkeiten, also bis zum 17. September. Diese Tage haben in Israel wenig mit Silvesterknallerei zu tun oder mit westlichen Traditionen und Bräuchen. Dieser Feiertag wird Rosh Hashanah genannt und bedeutet so viel wie Kopf des Jahres. Und er wird in 2. Mose 34, Vers 22 das erste Mal erwähnt. Er wird dort bezeichnet als Wende des Jahres, als Umlauf des Jahres. Und dann lesen wir in 2. Mose 34, was diesen Feiertag inhaltlich ausmacht. Es hat mit Ruhe und mit Buße zu tun. Anschließend auch mit einem Festmahl und mit Feierlichkeiten. Es ist auch interessant, dass es der 7. Monat ist nach dem jüdischen Kalender. Und damit dem 7. Tag der Ruhe Gottes nach seinem Wiederherstellungswerk der Schöpfung entspricht. Und dazu finden wir eine Stelle in 2. Mose 34, die Verse 21 und 22. Da heißt es im Gesetz, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Auch in der Pflügezeit und in der Erntezeit soll man sich an diese Ordnung halten, am 7. Tag zu ruhen. Und das Fest der Wochen und das Fest der Erstlinge der Weizenernte sollst du ruhen. Diese Feste sollst du feiern und das Fest der Einsammlung beim Umlauf des Jahres. Luther übersetzt, wenn das Jahr um ist. Also mit der Ernte und dem Einsammeln im 7. Monat geht das jüdische Jahr zu Ende und dann soll Ruhe einkehren, bis mit dem 8. Monat wieder ein neues Jahr beginnt. Nach der Zahlensymbolik ist ja die 7 die Zahl der Fülle, Ganzheit und Vollkommenheit. Das heißt, die Ernte wurde vollständig eingebracht, das Jahr ist voll. Und die 8 als Zahl für den Neubeginn. Und das haben wir ja auch bei uns in der Woche so geordnet. Mit dem 7. Tag geht die Woche zu Ende und mit dem 8. Tag oder der 8. Tag ist der erste Tag der neuen Woche. Und dann eine Bemerkung nebenbei. Eigentlich ist diese biblische Zahlensymbolik auch in dem Wort September enthalten. Septem aus dem Lateinischen heißt 7. Oder aus der Musik kennen wir das auch, die Septime ist die 7. Tonstufe einer Tonleiter. Und somit wäre eigentlich der September dem Namen nach der 7. Monat. Bei uns ist es aber von der Zählweise her der 9. Aber im September wird eben diese 7 angedeutet. Ja, und wie wird jetzt dieses Neujahrsfest in Israel gefeiert? Wie läuft das ab? Das hat Gott auch in seinem Gesetz festgelegt. In 3. Mose 23, die Verse 24 und 25. Rede mit den Kindern Israel und sprich, am ersten Tag des 7. Monats sollt ihr einen Feiertag halten, soll euch eine Ruhe sein, ein Gedächtnistag unter Posaunenklang, eine heilige Versammlung, ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn Feueropfer darbringen. Und dann macht das 4. Buch Mose dazu ganz detaillierte Ausführungen. Es soll also ein Fest der Ruhe, der Erinnerung, eine heilige Versammlung sein, kein Arbeitstag, sondern ein Tag, an dem dem Herrn geopfert werden soll, zum wohlgefälligen Geruch für den Herrn, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Also hier erfahren wir etwas von dem Jahreswechsel, wie Gott es für sein Volk Israel anordnen ließ und wie er es im Gesetz niederschreiben ließ. Und wir erkennen auch den geistlichen Inhalt dieses Feiertages zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Wie weit ist doch der Rest der Welt von diesem Inhalt entfernt? Wenn wir daher auf die Inhalte unserer Silvesternächte schauen, dann ist von Verherrlichung Gottes nichts zu erkennen. Da ist absolut nichts zu sehen, sondern ganz im Gegenteil, Silvester spiegelt den widergöttlichen Verfall, den Götzendienst, den Aberglauben, die Ausschweifung, Gewalt und Sünde wider und steht diametral den von Gott angeordneten Inhalten, die er in diese Schöpfungsordnung für den Jahreswechsel, für sein Volk Israel festgelegt hat. Und leider ist es aber auch so, dass in Israel diese westlichen Traditionen und Bräuche immer mehr durchsickern und so die jüngeren liberalen Israelis weltaufgeschlossen sind und eben auch von den Ordnungen Gottes immer weniger wissen wollen. Zusammenfassend über diesen ersten Punkt können wir also sehen, dass es in jeder Kultur, in jeder Religion, jedem Volk, jeder Nation einen Tag des Jahreswechsels gibt, weil es Gott in dem Lauf eben so festgelegt hat, dass nach Ablauf eines Jahres dieser Wechsel stattfindet. Eine von Gott wunderbar eingerichtete irdische Schöpfungsordnung, die mit Hilfe von Sonne, Mond und Sternen berechnet und bestimmt werden kann. Und damit bildet diese Ordnung der Chronologie der ablaufenden Zeit diese erste Schöpfungsordnung. Der Tag heute soll daran erinnern, dass Gott diese Ordnung geschaffen hat. Ein Gedächtnistag soll es sein, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dass er die Zeit gemacht hat, dass Menschen zur Ruhe kommen und ihm die Ehre und die Verherrlichung geben. Damit komme ich zum zweiten Punkt, die geistliche Schöpfungsordnung in Christus. Die erste Schöpfungsordnung wird vom Zeitbegriff her als Chronos bezeichnet. Nun kennt die Bibel einen weiteren Zeitbegriff, der mit Kairos oder Kairoi bezeichnet wird. Es sind Zeitpunkte oder Zeiten, an denen ganz bestimmte, von Gott vorherbestimmte Ereignisse zustande kommen. Er führt nötige Handlungen durch. Er ist der Handelnde. Es sind Ereignisse und Handlungen, die er selbst anordnet und durchführt. An so einen Zeitpunkt göttlichen Handelns sind wir ja letzte Woche erinnert worden und haben an die Geburt Jesu Christi gedacht, sein Kommen in diese Welt, sein Kommen als Retter auf diese Erde. Die wohl bekannteste Bibelstelle dazu und gleichzeitig auch die kürzeste Weihnachtsgeschichte lesen wir in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Wenn wir da jetzt in den Grundtext reinschauen, dann steht hier zwar Chronos und es zeigt die ablaufende Zeit an. Die ablaufende Zeit, die Gott festgelegt hat. Hier legt er auch den Zeitpunkt fest, wann er handelt. Und er hat seinen Sohn gesandt, eben bis diese ablaufende Zeit voll geworden ist, die Fülle der Zeit. Das ist so, wenn wir um 10 Uhr hier Versammlung haben, dann fängt die Versammlung um 10 Uhr an. Sollte sie. Nicht um 5 Minuten vor 10 oder 5 Minuten nach 10, sondern wenn die Stunde voll ist und eine Stunde hat 60 Minuten, dann ist die Stunde voll. Und dann handelt Gott. Der Kairos in Galater 4, Vers 4 ist aber das Heilshandeln Gottes, nämlich das Senden seines Sohnes. In Vers 2 von Galater 4 lesen wir von der vom Vater festgesetzten Frist. Da ist die Rede von einer Frist, die er festsetzt, die der Vater festsetzt. Ein Zeitpunkt und eine Zeit hinein in die ablaufende Zeit. Und dabei dürfen wir den wesentlichen Unterschied erkennen. Wenn Gott in die ablaufende Zeit hinein handelt, dann handelt er immer selbst aus der Ewigkeit heraus. Er ist ja der Ewige, denn er selbst ist ohne Zeit. Und daher hat sein Heilshandeln immer Ewigkeitswert im Blick und immer das vollkommene und endgültig herrliche Ziel im Auge. Alles muss ihm dienen. Alles, was er bewirkt, ist auf dieses Ziel hin ausgerichtet. Ein Ziel, das uns der Apostel Paulus in Epheser 1, 9 und 10 offenbart. Da lesen wir, er hat sich als Gott und Vater, unserem Herrn Jesus Christus, vorgenommen, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles in dem Christus unter einem Haupt zusammenzufassen. Alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, in Christus. Dieses Herrlichkeitsziel ist noch nicht erreicht. Es liegt noch in der Zukunft. Verwaltung der Fülle der Zeiten. Ein schwieriger Begriff, finde ich. seine Aneinanderreihung von Begriffen, die wir so wahrscheinlich in unserem Sprachgebrauch nie wählen würden. Hier steht im Grundtext für das Wort Zeit eben der Begriff Kairos. Und der Schumacher ergänzt in der Fußnote die Heilsordnung, die Ökonomie, die durch Christus verwirklicht werden soll, wenn die dafür bestimmten Zeiten erfüllt sind. Es ist jene Haushaltung, jener existenziell real bleibender Zustand, in der es keine Chronologie, also keine ablaufende Zeit mehr gibt. Es gibt keine Vergänglichkeit mehr, weil da gibt es nichts mehr, was verbessert werden müsste. Es ist vollkommen in jeder Hinsicht. Das Beste, was unserer Welt daher passieren kann, ist, dass es unter dem Haupt Christus seinen Platz einnimmt und zum Frieden kommt. Und das wird diese Welt auch nach 1. Korinther 15, Vers 28. Denn nachdem alles unter dem Haupt Christus zusammengebracht worden ist, wird er selbst das Reich dem Gott und Vater unterstellen und auch sich selbst Gott unterordnen, damit Gott sei alles in allem und allen. Dieses großartige Herrlichkeitsziel hat mit der ablaufenden Zeit nichts mehr zu tun. Und so ist Gott dabei, die erste Schöpfungsordnung, die ablaufende Zeit, zu beenden und die bleibende geistliche Schöpfungsordnung aufzurichten. Es ist die letzte Schöpfungsordnung, da sie vollkommen ist. Vollkommen im absoluten Sinn bedarf es keiner weiteren Veränderung, keiner weiteren Schöpfung. Wir kennen diesen Gedankengang auch aus 1. Korinther 15, Vers 45. Da schreibt der Apostel Paulus, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Also hier spricht er auch von einem ersten und von einem letzten. Das Wort erste deutet an, mit dem beginnt es. Und das Wort letzte sagt aus, danach kommt eben nichts weiteres mehr. Würde hier der zweite Adam stehen, dann könnte es ja doch sein, dass es noch einen dritten geben würde. Ja, so ist es aber nicht, denn mit dem letzten Adam ist unser Herr Jesus Christus gemeint und er bringt das Vollkommene. Er macht geistlich lebendig. Und danach kann es keine Steigerung mehr geben, da es eben das Vollkommene ist. Und diese neue geistliche Schöpfungsordnung wird uns in 2. Korinther 5, 16 bis 18 vom Apostel Paulus ganz deutlich beschrieben. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und selbst wir, wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt hätten, so kennen wir ihn doch so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und damit hat Gott alles an Christus übergeben. Er hat es ihm anvertraut, er hat es ihm anbefohlen, damit durch ihn alles in die neue Schöpfung hineinkommen kann. Das darf seit Kreuz und Auferstehung geschehen. Und seitdem ist es auch möglich geworden durch den Heiligen Geist. Und dass das so ist, erleben wir als gläubige Kinder Gottes. Denn wir tragen in uns das durch den Heiligen Geist neu gezeugte Leben aus Gott, das geistlich und damit vollkommen und unauflöslich und bleibend ist. Diese neue geistliche Schöpfungsordnung löst die erste vergehende Schöpfungsordnung ab. Und das ist ja in 2. Korinther 5 so wunderbar beschrieben. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Jesus selbst hat es bereits, als er auf der Erde war, immer wieder angedeutet, dieses Prinzip, was Gott vorhat. Wir kennen die Begebenheit mit der Frau am Jakobsbrunnen und da geht es ja darum, dass sie Wasser schöpfen wollte. Und Jesus sprach sie dann an und sagt zu ihr, Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Jeder, der von dem Wasser aus dem Brunnen Jakobs trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nimmermehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Wasserquelle werden, das ins ewige Leben quillt. Also hier sehen wir das vergängliche Wasser und das nicht mehr aufzulösende Wasser, das Jesus gibt. Genauso verhält es sich mit dem Brot des Lebens, das Jesus selber ist. Er stillt den Hunger und die Sehnsucht endgültig. Und auch nimmt er das Licht als Beispiel und bezieht es auf sich. Das Licht, was er ja selber ist. In Johannes 8, Vers 12 sagt er Folgendes. Wiederum nun redet Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens und nicht ein Licht. Es gibt keine Möglichkeiten der Auswahl, sich Lichter auswählen zu können. Er ist das Licht. Und es ist gerade auch Johannes, der in der Offenbarung die Stadt, das neue Jerusalem, sehen durfte, wie sie, diese Stadt, aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und dann beschreibt er sie. Und gerade auch in Bezug auf das Licht nennt er hier entscheidende Wahrheiten. In Offenbarung 21, 23 schreibt er, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf dass sie ihr scheinen. Also die erste Schöpfungsordnung spielt da keine Rolle mehr. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Das ist die geistliche Schöpfungsordnung. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und kein Bedürfnis nach einer Lampe wird mehr sein. Und auch das Bedürfnis dem Lichte der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und da sehen wir, wie dieses Licht sich auch durchzieht. Wir haben das ja am Anfang gelesen, im Psalm 37, dass er das Licht aufgehen lässt. Wie das Licht auch immer wieder eine Rolle spielt, wie sich das durchzieht. Wie das Licht eben auch hier von Jesus als Bild gebraucht wird, um sich selbst auch zu erklären, damit wir es verstehen. Wir können uns ja jetzt momentan eine Zeit ohne diesen Nacht-Tag-Wechsel ohne Sonne gar nicht vorstellen. Wenn Gott selbst leuchtet, was das für eine Herrlichkeit sein wird. Und unser Vater und unser Herr Jesus Christus, sie wünschen sich nichts sehnlicher, als dass diese neue geistliche Schöpfungsordnung, diese neue geistliche Schöpfung mehr und mehr die alte ablöst. Und es hat ja bereits begonnen. Im Verborgenen hat es bereits begonnen, nämlich bei denen, die er seinem Sohn als Leibesglieder übergeben, ihm anvertraut und anbefohlen hat. Wir lesen davon in Johannes 17. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch jene bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Die du mir gegeben hast, weil du mich vor Grundlegung der Welt schon geliebt hast. In Johannes 17 betet er für seine Jünger. Aber wir dürfen das auch in einem weiteren Kontext sehen, als Glieder seines Leibes. Und er sehnt sich nach seinem Leib. Der Vater hat uns ihm anvertraut, anbefohlen. Und daher hat bei jedem Gläubigen, der das als Glied am Leib des Christus für sich erkennen durfte, auch ein ganz persönlicher Kairos stattgefunden. Gottes Heilshandeln in die ablaufende Zeit. Eben mit Ewigkeit hat er diese ablaufende Zeit in unserem Leben durchkreuzt. Und den ersten Adam hat er vergehen lassen und den letzten Adam, den Christus, als unauflösliches Gottesleben in uns hineingeschaffen. Der dritte Punkt, unser Leben in der von Gott vorherbestimmten Zeit. Und so denke ich, ist auch unser irdisches Leben Also wann und wo ein Mensch auf diese Welt kommt, ein von Gottes Heilshandeln bestimmter Zeitpunkt. Für Heilige und Auserwählte ist es daher ein Kairos im weiteren Sinn, auch wenn der Mensch selbst davon noch keine Kenntnis hat und zunächst in ganz normalen Lebensbahnen läuft. Mose zum Beispiel hatte als kleines Kind überhaupt keine Ahnung, was Gott mit ihm vorhatte. Und trotzdem hat Gott ihn bewahrt auf wunderbare Art und Weise. Jesus wurde als Kind ebenfalls vor einem Mord bewahrt, als Josef und Maria nach Ägypten gereist sind oder geflohen sind, besser gesagt. Und auch der Apostel Paulus hatte keine Ahnung, was die Gnade Gottes an ihm bewirken sollte und dass sie an ihm geoffenbart werden sollte. Es kommt aber der Zeitpunkt der Gottesoffenbarung im Leben eines Menschen, wo er eben die Stunde erfährt und gerufen wird, wo die Barmherzigkeit ihn zur Umkehr führt und eben hier die Berufung in einem Leben stattfinden darf, in der Gott seinen Lichtglanz des Evangeliums im Herzen aufleuchten lässt, eben zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Und dafür wurden die Heiligen und Auserwählten ja vor Grundlegung der Welt auserwählt. Und daher denke ich, beginnt das gute Werk, das Gott eben vor Grundlegung der Welt bereits mit der Auswahl getroffen hat, bereits zu diesem Zeitpunkt, wenn man so will, zu diesem Kairos. Das gute Werk, das er auch bis auf den Tag Jesu Christi vollenden wird, und das Geborenwerden und in die Welt kommen, ist notwendig, damit auch die neue Schöpfung in uns entstehen kann. Und so denke ich, ist unser Leben daher insgesamt ein Kairos Gottes. Sein Heilshandeln steht als Überschrift über unserem Leben. Dem Herrn übergeben, ihm anvertraut, dem Herrn anbefohlen. Das steht als Überschrift drüber. Und wer sein leuchtendes Evangelium hört, aber noch keine neue geistliche Schöpfung ist, darf heute sein Leben Jesus übergeben und frei werden von allem Alten, von Sünde und Tod und darf in die Lebensgemeinschaft mit Gott hineinkommen, die nur durch Jesus Christus möglich ist. Ich denke, als Fazit können wir doch mit diesem, dem Herrn anbefohlen, gelassen nach vorne ins neue Jahr gehen. Oder besser gesagt, getrost nach oben schauen, unabhängig davon, was auf uns zukommt. Warum? Weil wir wissen, wer auf uns zukommt, nämlich unser Herr und unser Haupt Jesus Christus. Und wer weiß, wie nahe dieser sein Tag bereits ist, ja, der mit der Wegnahme der Leibesgemeinde beginnt und in der Vollendung des Christus seinen Abschluss findet. Und so möchte ich uns allen seiner überströmenden Gnade in diesem Sinne anbefehlen, anvertrauen, dass er uns auch diese Gewissheit im Herzen bewahren möge, egal was da kommt. Er wird's auch tun. Und ich möchte zum Schluss nochmal Psalm 37 lesen. Befiehl oder besser gesagt, vertrau dem Herrn deinen Weg an und vertraue auf ihn. So wird er handeln und er wird deine Gerechtigkeit, den Christus selbst, aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass wir das wissen dürfen, dass du uns das zusagst, dass wir dieses Neue in Christus erkennen dürfen, dass du es vor das innere Auge stellst und dass du es wie ein Licht aufleuchten lässt. Ein Licht in dieser Finsternis, ein Licht an diesem Jahreswechsel, ein Licht, das uns den Weg erleuchtet, der vor uns liegt. Und damit meine ich nicht die konkreten Schritte im irdischen Leben, in der ersten Schöpfungsordnung, es darf auch sein, aber vor allem das Heilsziel, das du gesetzt hast, wo du uns mit hineingenommen, mit verordnet hast, uns dem Christus anbefohlen hast. Und wir dürfen sehen, dass in der Vollendung er wieder alles dir unterstellt. Und so sind wir dir anbefohlen. Das darf unser Herz zur Ruhe kommen lassen. Das darf uns ja den Trost geben in den Umständen, in denen wir gerade drin stehen, in denen wir nicht wissen, was kommen wird oder wie Dinge ausgehen werden, sondern wir dürfen uns in dir bergen. Und so bitte ich dich jetzt, dass du es groß machst in unseren Herzen, dass du es festmachst, vor allem, wenn die Stürme wieder losgehen oder wenn die Stürme toben, dass wir einfach wissen dürfen, du bist der Handelnde, du bist der Allesbewirkende, du bist der Liebende und der zum Ziel Bringende, allesvermögende Herr und Heiland. Dir sei Ehre und Anbetung. Amen.